Ich möchte euch ganz herzlich begrüßen zu diesem Online-Gottesdienst. Wir haben uns das alles ein bisschen anders vorgestellt für diesen Sonntag, aber durch einen Corona-Fall in unserer Gemeinde haben wir umstellen müssen. Viele von euch haben das schon gelesen in all den E-Mail-Verkehr und dem Gebetsbrief, den wir rumgeschickt haben. Wir sind dennoch froh, dass wir diesen Gottesdienst feiern dürfen und feiern können, wenn auch online. Und das machen wir gerne. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes feiern wir diesen Gottesdienst. Sind wir hier, wenn auch online, zusammengekommen, um diesen Namen unseres Gottes, unseres Herrn Jesus Christus groß zu machen. Herzlich willkommen, dass ihr euch zugeklickt habt. Vielleicht etwas einfacher vorgestellt, aber es ist nun mal so, wie es ist. Schön, dass ihr dabei seid, dass ihr bereit seid, auch heute Morgen diesen Gottesdienst zu verfolgen im Internet. Wir hätten es gerne auch im Livestream versucht, aber es hat soweit nicht hingehauen. Wenn solche Krisen eintreten, muss man manches Mal improvisieren. Das tun wir heute. Deswegen seid barmherzig auch mit uns, wenn vielleicht nicht alles so klappt, wie wir uns das vorgestellt haben, wie wir uns auch vorbereitet haben. Dennoch, wir wollen uns von einem Wort leiten lassen, heute auch für diesen Gottesdienst. Das ist der Wochenspruch, der über diese und kommende Woche steht. Da heißt es in Römer 8, Vers 14, welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Und das nehmen wir für uns auch in Anspruch, wenn wir diesen Gottesdienst feiern. Wir wollen uns in diesem Gottesdienst von Gottes Geist leiten lassen. Er soll letztendlich verherrlicht werden. Und deswegen möchte ich gerne am Anfang dieses Gottesdienstes mit uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen. Du bist bei uns, egal wo wir uns jetzt befinden. Du bist bei uns. Du bist nicht nur übers Internet mit uns verbunden, sondern vielmehr dadurch, dass du ja, die Möglichkeit hast, in unseren Herzen zu wohnen und in unserer Mitte zu sein, auch wenn wir an sehr unterschiedlichen Orten zusammengekommen sind oder vielleicht auch ganz alleine hier sind, im Wohnzimmer oder in der Küche, im Schlafzimmer, den Computer angestellt haben oder den Laptop aufgeklappt, vielleicht übers Handy. Du vermagst alle Medien zu nutzen, um dich ja, erfahrbar zu machen. Und so wollen wir auch an diesem Sonntag mit dir rechnen. Sei du uns herzlich willkommen, egal wo wir uns befinden. Wir möchten dich verherrlichen und werde du uns groß in dieser Stunde. Segne du uns, wenn wir etwas von deiner Herrlichkeit hören werden und erfahren werden, sei es durch die Predigt von Cimdike, sei es durch die Lieder, die gespielt werden, sei es durch die Gebete, die wir miteinander sprechen werden. Aber offenbare du dich uns, sei du in unserer Mitte und segne du uns. Amen. Ja, wir wollen auch ein erstes Lied miteinander singen. Und das ist ja das Lied, O Gott, dir sei Ehre, der Großes getan. Eigentlich schon ein sehr altes Lied. Ich gehe davon aus, dass es bei vielen bekannt ist. O Gott, dir sei Ehre.
Ehre, dir Großes getan.
Ja, wir kommen zu den Bekanntmachungen an diesem Sonntag. Normalerweise hätten wir eine ganze Reihe von Veranstaltungen ankündigen wollen, die stattfinden würden, aber sie fallen alle aus, bedingt durch diesen einen Corona-Fall, der im Laufe dieser Woche in der Gemeinde aufgetreten ist. Und die Gemeindeleitung hat beschlossen, bis zum 19. Januar alle gemeindlichen Veranstaltungen ausfallen zu lassen. Dann bleibt an dieser Stelle nur noch zu erwähnen, dass wir versuchen, eine Kollekte einzusammeln, heute ausschließlich über PayPal oder Internet oder durch Überweisung. Und diese Kollekte ist bestimmt für die Gemeindeausgaben, die es halt gibt. Das war es an dieser Stelle schon. Nachher wird Jim Dieke noch einige Informationen hinzufügen, aber die kommen dann an einer anderen Stelle. Wir wollen einige andere Lieder noch miteinander singen, 4 an der Zahl. Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Kommet in das Allerheiligste, kommt und seht Gottes Sohn und würdig das Lamm, das geopfert ist. 4 Lieder, die Gott groß machen wollen und die einladen, dann auch auf das Wort Gottes zu hören und Jesus in den Fokus auch zu nehmen.
das schon seit langer Zeit, mit mir das Beste nur im Sinn, darum muss ich nicht so bleiben, wie ich bin. Du hast schon seit langer Zeit für mich das Beste nur im Sinn, darum muss ich nicht so bleiben, wie ich bin. Kommet in das Allerheiligste, kommet durch des Lammes Blut, kommt in seine Gegenwart mit Lobgesang, betet an vor Gottes Thron. Kommet in das Allerheiligste, kommet durch des Lammes Blut, kommt in seine Gegenwart mit Lobgesang, betet an vor Gottes Thron. Hebt heilige Hände auf, gebt dem König Lob, betet an Jesus, betet an Jesus. Kommet in das Allerheiligste, kommet durch des Lammes Blut, Gegenwart mit Lobgesang, betet an vor Gottes Thron. Hebt heilige Hände auf, gebt dem König Lob, betet an Jesus, betet an Jesus.
Kommt und seht Gottes Sohn, kommt und seht die Liebe selbst. Seht den Königsmantel und den Dornenkranz. Unter Schmerz, unter Spott trägt er stumm das schwere Kreuz und verlassen.
Kommt und seht, unsere Schuld hat den Herrn am Kreuz durchbohrt, so viel tiefer als die Nägel seinen Leib. All der Stolz, alles Leid, alles was uns von Gott trennt, und die Strafe lag des Himmels als Kind geboren, um aus Sünde zu befreien. Voller Ehrfurcht beugen wir uns nun vor dir. Weil du starbst, leben wir, und dein Opfer macht uns heil.
Lass uns beten. Jesus, wir danken dir für einen neuen Tag. Wir danken dir für die Möglichkeit, zusammenzukommen, dich anzubeten, dir Loblieder zu singen, uns von dir ausrichten zu lassen. Vater, wir empfangen deine Gnade und wir bitten, dass du bei uns bist, dass du uns berührst, dass du zu uns sprichst. und dass wir wissen, dass du da bist. Ich danke dir für diese Gemeinde, ich danke dir für jeden Einzelnen, ich danke dir für das, was du getan hast, ich danke dir für das, was du tust, dass wir ein neues Jahr haben, dass es uns überwiegend gut geht, dass wenn wir umschauen, dass wir Gründe haben, dankbar zu sein. Und so danke ich dir und lobe dich und bitte, dass dein Geist unsere Herzen bewegt durch das, was du sagst. In deinem Namen, Jesus. Amen. Amen. Schön, euch alle zu sehen, würde ich sonst sagen, aber das wäre jetzt komisch, wenn ich euch alle durch eure Bildschirme sehen könnte. Ja. Mit der Predigtreihe über Gemeinde haben wir uns bemüht, wichtige und grundsätzliche Themen, also über Gemeinde, so ein bisschen zu durchdenken und in der Bibel zu gucken und uns da Gedanken zu machen und versucht haben, miteinander ins Gespräch zu kommen. Wir haben mit Jesus angefangen und haben darüber geredet, wie wichtig es ist, ein vollständiges Bild von Jesus zu haben, zumindest wie die Bibel es uns vermittelt. Und dass das Bild, das wir von Jesus haben, unsere Beziehung zu ihm bestimmen wird. Wir haben gehört, dass Gott seine Gemeinde baut. Wir haben über den Heiligen Geist gelernt. Wir haben über Generation in Gemeinde gelernt. Wir haben über viele Themen. Und bei einigen dieser Themen war es, dass Gott der Handelnde ist. Also wenn wir sagen zum Beispiel, dass Gott seine Gemeinde baut. Und heute habe ich ein Thema mitgebracht, wo es darum geht, dass wir die Handelnden sind. Und Gott auch. Heute soll es um Gebet für die Gemeinde gehen. Gebet. Aber Gebet ist nicht etwas, worauf man zuerst antwortet, wenn ich fragen würde, naja, was braucht denn die Gemeinde? Was braucht eine Gemeinde, um bestehen zu bleiben? Was braucht eine Gemeinde? Und man könnte vielleicht sagen, eine gute Leitung. Ja, denn Leitung ist das A und O. Wenn überhaupt, wenn es mit Menschen zu tun hat, dann braucht man eine gute Leitung. Man braucht eine organisierte, funktionierende Struktur. Wir müssen wissen, wer für was verantwortlich ist. Wir müssen gabenorientiert arbeiten. Wir brauchen gute Mitarbeiter. Wir brauchen Leitungspersönlichkeiten, kompetente Leute. Wir brauchen gute Projekte, Ziele, Visionen, Pläne für die Zukunft. Und wir brauchen auch Gebet. Und ich glaube, dass manchmal geht es runter, also dass Gebet wichtig ist, weil wir ja vielleicht abgelenkt sind oder manchmal vergessen, wie wichtig Gebet doch ist. Und auch wenn alle diese Dinge, die ich genannt habe, wichtig sind, glaube ich, dass eine Gemeinde Erkenntnis braucht, dass wir Gemeinde Gottes sind. Eine Gemeinde muss verstehen, dass Jesus der Haupt der Gemeinde ist, der Eckstein, Mittelpunkt, dass unsere Botschaft von Jesus und von Gottes Reich handelt, dass wir den Heiligen Geist brauchen, dass der in uns und durch uns wirkt. Als Christen, dass wir wachsen. Gott möchte, dass wir wachsen. Dass wir von Gottes Geist geleitet werden. Dass wir nicht in Sünde fallen. Oder dass, wenn wir doch fallen, dass wir Gottes Vergebung annehmen können und wieder aufstehen. Gute, gesunde Gemeinde braucht Verkündigung aus der Bibel für unser alltägliches Leben. Wir brauchen guten, liebevollen Umgang miteinander. Das sind auch Dinge, die jede Gemeinde braucht. Eine Gemeinde braucht es, dass Liebe herrscht, Gottes Liebe. Paulus schreibt an die Gemeinde in Philippi und sagt, das braucht er. Und dann fügt er hinzu, das sage ich euch nicht nur, ich befehle euch das nicht an, ich schicke euch jetzt kein Motivationsvideo, sondern ich bete für euch. Das ist mein Gebet für euch als Gemeinde. Und deswegen schließen wir diese Reihe über Gemeinde ab mit diesem Thema, mit dieser heutigen Predigt, Gebet für die Gemeinde. Ich lese auf dem Philipperbrief, Kapitel 1, die Verse 3 bis 11. Ich danke meinem Gott, so oft ich an euch denke, wenn immer ich für euch alle bitte und voll Freude für euch eintrete im Gebet. Ich danke dafür, dass ihr am Evangelium teilhabt, vom ersten Tag an bis heute. Und ich bin dessen gewiss, dass der, der das gute Werk in euch angefangen hat, es bis zum Tag Christi Jesus auch vollendet haben wird. Es ist auch nichts als recht, dass ich so von euch allen denke, denn ihr wohnt in meinem Herzen. Und an der Gnade, die ich im Gefängnis und vor Gericht bei der Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums erfahren habe, habt ihr alle teil. Gott ist mein Zeuge. Ich sehne mich nach euch allen, so wie auch Christus Jesus herzlich nach euch verlangt. Und ich bete dafür, dass eure Liebe reicher und reicher werde an Erkenntnis und zu umfassender Einsicht gelangt. Und dass ihr so zu prüfen vermögt, worauf es ankommt. Dann werdet ihr rein sein und ohne Tadel am Tag Christi. Erfüllt von der Frucht der Gerechtigkeit, die Jesus Christus wirkt, zur Ehre und zum Lob Gottes. Ich gehe einen Schritt zurück und frage nochmal, braucht eine Gemeinde Gebet? Und die einfachste Antwort, die mir eingefallen ist, ist eine Gegenfrage. Kann ein Christ sein Christsein leben und ohne Gebet auskommen? Ich würde Nein sagen. Ich hoffe, ihr könnt auch Nein dazu sagen. Denn Gebet ist was Wichtiges. Gebet macht einen entscheidenden Unterschied. Gebet ist die Luft, die wir quasi zum Atmen brauchen. In Gebet gestalten wir die Beziehung zu Gott. In Gebet empfangen wir Kraft. In Gebet fragen wir Gott, was ist deine Wille? Was sagst du? Wo soll ich hin? Was soll ich machen? Und genauso denke ich, dass eine Gemeinde nicht ohne Gebet auskommen kann. Und letztens habe ich mich geärgert, weil jemand mir sagte, Gebet ist nicht mein Ding. Gebet ist nicht mein Ding. Es ist okay, wenn jemand neu Christ geworden ist und sagt, Gebet ist nicht mein Ding, dann denke ich, klar, wir müssen lernen und noch wachsen. Aber wenn jemand, der 30 Jahre schon Christ ist, mir sagt, Gebet ist nicht mein Ding, denke ich mir, wow, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Und ich denke, ein Christ kann nicht ohne Gebet auskommen. Wenn Jesus seinen Jüngern etwas vorgelebt hat, dann ist das eine Gebetskultur. Jesus hat gebetet. Jesus hat gebetet. In allem, was er gemacht hat. Er hat sich regelmäßig von der Menschenmenge zurückgezogen, um zu beten. Er hat gebetet, bevor er seine Jünger ausgewählt hat. Er hat durchgehend gebetet. Er hat gebetet in der Nacht, bevor er verraten worden ist. Er hat gebetet. Und Paulus geht den gleichen Weg. Und in alle paulinischen Briefen betet Paulus für die Gemeinden. Tiefgreifende Gebete für die Gemeinde in Ephesus, für die Gemeinde in Korinth. Und heute beschäftigen wir uns mit einem Teil von seinem Gebet an die Gemeinde in Philippi. Also bei Gebet geht es nicht um die Zeit, das ist es nicht. Also ich glaube, es ist auch ein Fehler, wenn man denkt, man muss jetzt jeden Tag so und so lange beten. Das ist es nicht. Dann wird Gebet schnell gesetzlich als etwas, was man machen muss. Und dann sagen, ja, gemacht und das war's. Das ist es nicht. Ein anderes Ding auch manchmal mit Gebet ist, dass Leute stolz werden können, dass sie beten. Und ja, ich bete jeden Tag. Wir haben ja das Beispiel aus dem Neuen Testament. Und dann, also wenn Gebet aus einer falschen Herzenshaltung gemacht wird, dann ist das nicht gut. Gebet bedeutet, sich vor Gott demütig zu machen, anzuerkennen, wer ist eigentlich wer in dieser Beziehung. Gebet sagt, du bist Gott und ich bin Mensch und ich komme zu dir und ich komme und erkenne dich an. Du bist Gott und ich bin Mensch. Gebet hilft uns, unsere Grenze anzuerkennen und gleichzeitig Gottes Macht, Gottes Gnade zu empfangen. Gott verändert uns durch Gebet. Gott verändert Dinge durch Gebet. Gebet bewegt Dinge. Es ist daher wichtig und notwendig und unerlässlich, dass wir beten. Dass wir ohne Angst beten, ohne Scheu beten. Dass wir beten, ohne zu denken, ich muss das alles jetzt gut formulieren. Oder ich muss nur da beten. Man kann immer, überall, zu jeder Zeit beten. Man kann ermutigt werden durch Gebet. Und darum soll es heute gehen, dass wir als Gemeinde inspiriert werden können, zumindest das ist mein Gebet, durch dieses Gebet, das Paulus für die Gemeinde betet. Und gleichzeitig möchte ich mit der Predigt uns ermutigen, zu beten, als Gemeinde zu beten und für die Gemeinde zu beten. Wo fängt man denn an beim Gebet? Paulus beginnt mit Dankbarkeit. Der sagt, ich danke Gott einmal im Jahr. Nein, der sagt, ich danke Gott jedes Mal, wenn ich an euch denke. Ich danke Gott jedes Mal, dass ich an euch denke. Ich danke Gott für eure Teilhabe am Evangelium. Ich danke Gott, dass ihr Gemeinde Gottes seid. Ich danke Gott, dass Gott euch errettet hat. Ich danke Gott, dass Gott euch zu seiner Familie hingestellt hat. Ich danke Gott für euch. Ich weigere mich oft zu glauben, dass es keinen Grund gibt, für die Gemeinde dankbar zu sein. Keine Gemeinde ist perfekt. Keine. Aber gibt es nichts, wofür man dankbar sein kann? Für diese Gemeinde? Bestimmt. Das Ding ist aber, wenn wir nur die Dinge festhalten, die wir doof finden, die nicht funktionieren, wo wir uns geärgert haben, dann werden wir nicht sehen, wo wir durch die Gemeinde gesegnet worden sind. Und dann würde ich noch mal fragen, wofür bist du dankbar für diese Gemeinde? Wofür seid ihr dankbar für die Gemeinde? Für einige ist es klar da. 1, 2, 3, 4. Für andere müssen vielleicht ein bisschen länger überlegen. Und das würde ich auch ermutigen. Denk so lange drüber nach, meine Frau und ich, wir machen das manchmal, wenn wir entmutigt sind manchmal. Es gibt schwere Tage und wenn man alles nur sieht, was falsch läuft. Und dann spielen wir immer ein Spiel und wir sagen immer, sag mir 5 Dinge, wofür wir dankbar sind oder wofür du dankbar bist. Und im ersten Moment ist das so ein und dann fängt man an zu denken und zu zählen und jedes Mal garantiert finden wir mehr als 5 Dinge, egal in welcher Situation wir uns befinden. 5 Dinge, wofür wir Gott dankbar sein können, was Gott gemacht hat. Und das möchte ich uns als Gemeinde geben, zu fragen, wofür sind wir dankbar? Wo hat diese Gemeinde mich unterstützt? Wo bin ich gesegnet worden durch diese Gemeinde, durch das, was Gott hier gemacht hat? Trotz, all dem, was ich nicht so gut finde oder wo ich die Schwäche oder die Konflikte in der Gemeinde gesehen oder sogar erlebt habe. Wofür seid ihr, wofür bist du dankbar für diese Gemeinde? Und wenn dir nichts einfällt, dann bete und sage, Gott, zeige mir, wofür ich dankbar sein könnte für die Gemeinde. Denn glaube mir, wir haben mit ein paar Leuten gesprochen, die keine Gemeinde haben. Wir haben eine Gemeinde. Und Paulus sagt an diese Gemeinde: Ich danke Gott für euch. Dankbarkeit ist also eine Grundeinstellung bei Paulus. Das sehen wir in alle seine Gebete für die Gemeinde. Er ist zunächst dankbar. Er ist dankbar, dass die Gemeinde bei Gott ist, an Gott dran bleibt. Und er ermutigt sie auch dazu. Und das Ding mit der Dankbarkeit ist, wenn wir dankbar sind, dann finden wir immer wieder Gründe, um dankbar zu sein. Und deswegen würde ich uns ermutigen, dass die Dankbarkeit zu einer Grundeinstellung wird für die Gemeinde. Ich könnte auch ein paar Beispiele nennen, zu sagen, wir sind dankbar für die Gemeindeleitung zum Beispiel. Vielleicht ist sie nicht perfekt, aber die Gemeindeleitung haben wir zuerst kennengelernt. Es ist jetzt fast einem Jahr, dass wir die Gemeindeleitung kennengelernt haben und wir sind dankbar für sie, dass wir jetzt als Pastoren mit der Gemeindeleitung arbeiten können, mit Leuten, die echt Herz haben und investieren in die Gemeinde, auch wenn wir nicht perfekt sind. Wir sind dankbar für die Leute, die Musik machen, Moderation machen, Leute, die Ideen haben, die sich einbringen, Leute, die sich um Tontechnik kümmern, um das Gebäude, um dass wir die Stühle zusammenstellen und dass es hier sauber ist. Und wir sind dankbar, dass Gott uns als Gemeinde durch die Corona-Phase, durch die Lockdown-Phase durchgetragen hat. Für Leute, die hier irgendwie Online-Gottesdienste organisiert haben, gemacht haben. Und wenn du darüber nachdenkst, kannst du auch, vielleicht findest du einen Grund zu sagen, Gott, ich bin dankbar für Bruder sowieso oder Schwester sowieso, die für mich gebetet haben, die mich mal besucht haben, die mich ermutigt haben. Denn wenn wir dankbar sind, wird das zu einer Haltung. Und dann sind Frustrationsmomente dann die Ausnahme. Wenn wir eine Grundeinstellung der Dankbarkeit haben. Manchmal, ich habe mal was in Gemeinde erlebt und dann wollte ich mal jemand sagen, weißt du was? Manchmal könntest du ein bisschen weniger über die Gemeinde meckern und einfach ein bisschen mehr dankbar sein. Und meine Frau sagte mir, Schatz, das ist nicht so nett. Und ich sagte, ich hätte es netter formuliert, aber Deutsch ist nicht meine Muttersprache. Ja. Paulus ist also dankbar für die Gemeinde. Und dann entfaltet er dieses Gebet und sagt, ich bete für eure Liebe. Ich bete für eure Liebe, dass sie reicher und reicher wird an Erkenntnis. Paulus betet für sie, dass ihre Liebe zueinander nicht naiv bleibt, nicht unerfahren bleibt, sondern er sagt, Liebe braucht Erkenntnis. Erkenntnis voneinander, Erkenntnis in allem. Erkenntnis mehr in der Beziehung zu Gott. Das Ding ist, die Geschwister in dieser Gemeinde, die hatten so viel Eifer aus Philipper 4 ist das, wo Paulus auch die Gemeinde, sich bei der Gemeinde bedankt, dass sie ihn finanziell unterstützt haben. Das heißt, die Gemeinde, es gab Liebe in der Gemeinde, Liebe füreinander, Liebe für die Geschwister. Aber Paulus sagt, eure Liebe soll nicht unerfahren bleiben, eure Liebe soll wachsen und reicher sein. Eure Liebe soll zunächst mal in der Beziehung zu Gott an Erkenntnis gewinnen. Warum? Weil je mehr und mehr wir verstehen, wie sehr Gott uns liebt und was sein Opfer bedeutet für uns, desto mehr öffnen wir uns dafür, dass Gottes Liebe wirklich in uns voll wird, dass wir das an anderen Menschen austeilen können. Eine Liebe, die wir von Gott bekommen haben, die überwältigend ist, eine Liebe, die uns liebt, auch mit unseren Fehlern und uns trägt und uns hält. Dass je mehr wir in der Beziehung zu Gott wachsen, da bekommen wir Erkenntnis über Gottes Liebe zu uns und das inspiriert unsere Liebe zueinander. Zu wissen, dass Gottes Wesen Liebe ist, dass Gott uns liebt, jeden Tag. Seine Barmherzigkeit ist neu jeden Tag. Und dass das als Fundament für unsere Liebe dann wird, für andere Leute. Liebe mit Erfahrung. Es gibt manche alte Ehepaare, die das sagen, die sich 50, 60 Jahre geliebt haben und die gucken sich in die Augen ohne Worte, dass man lernt durch die Phasen des Lebens, durch die Herausforderungen des Lebens zu lieben. Eine Liebe, die reich ist an Erkenntnis. Paulus gebraucht hier auch das Wort Einsicht. Eine Liebe, die reicher und reicher wird an Erkenntnis, sodass sie zum vollen Einsicht gelangt. Mit Einsicht meint er her, dass unsere Liebe reich ist an Hintergrund, an Fundament, an Fülle, was hinter dieser Liebe steckt, dass wir in der Lage sind, zu prüfen und zu entscheiden, was das Beste ist, damit diese Liebe erhalten bleibt. Zum Beispiel, wo handelt mein Geschwister so, dass seine Schwäche mehr auffällt und dann ärgere ich mich darüber und dann kann ich prüfen, ob das jetzt wert ist, die Beziehung aufs Spiel zu setzen, weil ich mich jetzt über ihn geärgert habe. Eine Liebe, die an Erkenntnis wächst von Gott und Erkenntnis von mein Bruder, dann weiß ich, das ist doch seine Schwäche. Das ist doch seine Schwäche. Zu prüfen, ist das jetzt ein Grund, diese Beziehung zu beenden, diese Beziehung jetzt einen Cut zu machen. Meine Mama sagte mir mal, wenn du in Beziehung mit jemandem bist, egal, wenn du Menschen kennenlernst und du ihre Schwäche siehst, stell dich darauf ein und sag, es ist okay, dass diese Person eine Sache hat, die ich nicht mag. Und das ist seine Schwäche. Und dann möchte ich nicht zulassen, dass diese Schwäche unsere Beziehung kaputt macht. Weil ich auch Schwächen habe. Eine Liebe, die reich ist an Erkenntnis, dafür betet Paulus, dass die untereinander herausfinden können, ach, vielleicht meint er das nicht so. Liebe, die Erkenntnis hat von meinem Bruder, von meiner Schwester, zu sagen, er ärgert sich doch sowieso immer über diese Themen. Und wir wir können einander trotzdem lieben. Liebe mit Erkenntnis ist keine Einbahnstraße, sondern es bedeutet auch, im Handeln darüber nachzudenken, das, was ich jetzt tue, ist das gut? Auf der anderen Seite ist auch dann zu sagen, wie bewerte ich das, was mein Bruder oder meine Schwester getan hat? Und wie handle ich jetzt am besten in dieser Situation? Paulus betet für diese Gemeinde, dass sie in der Lage sind, zu prüfen, was die Leute auch wirklich an Hilfeleistungen brauchen. Ich habe schon erwähnt, dass das eine Gemeinde war, die sehr motiviert war, auch zu helfen. Er sagt, eure Liebe soll nicht naiv sein. Eine Liebe, die effektiv ist, aber nicht jetzt so doof den letzten Schuh abgibt, der aber eigentlich nicht gebraucht wird. Mir fällt zum Beispiel die Flüchtlingssituation ein, dass Leute im Nachhinein ja teilweise auch festgestellt haben, dass sie aus Liebe und Hilfsbereitschaft Güte und Hilfeleistungen irgendwie gegeben haben, die eigentlich nicht so richtig die Not der Betroffenen irgendwie gelindert hat oder wo sie wirklich Dinge gebraucht haben. Das ist auch ein Aspekt von dieser Liebe. Dass Liebe wächst und weiß, was braucht die Person wirklich? Was braucht die Person wirklich? Denn Leute haben auch unterschiedliche Verständnisse oder Erwartungen von Liebe oder von Gemeinschaft. Und Paulus betet dafür, dass die Liebe, die ihr untereinander habt, es gibt Leute, die denken, wenn ich dir alles zeige und sage, was du falsch machst, dann mag ich das, weil ich dich als Christ liebe. Ja, ein bisschen schwierig manchmal. Das heißt, es ist gut zu erkennen, was braucht denn mein Geschwister? Einige Leute brauchen das vielleicht, zum Geburtstag angerufen zu werden. Andere vielleicht, wenn sie Hilfe kriegen beim Umzug. Oder dass sie aufgenommen werden in die Gemeinde, eingeladen werden zum Essen, dass sie gesehen werden, wahrgenommen werden. Dass sie nach dem Gottesdienst nicht irgendwo alleine stehen und man steht sich sowieso zu seinen Freunden. Einige Leute brauchen vielleicht Fahrdienst, damit sie in den Gottesdienst kommen können. Oder Hilfe beim Einkauf. Liebe ist etwas, was uns als Christen ausmacht, von Anfang an. Und bei Gott dranbleiben entfaltet die Kraft der Liebe in der Gemeinde. Und Gott hilft uns dann, einander zu lieben und auch zu lernen, wenn wir wachsen, wie wir einander lieben können. Und bei Gott heißt es auch mal zu verzeihen. Eine Liebe, die trägt, eine Liebe, die ja in Schwäche auch liebt. Eine Liebe, die bleibt, eine Liebe, die hilft. Eine Liebe, die uns ermutigt, uns selbst zu sein. Und Paulus betet, dass ihre Liebe reicher und reicher wird. Er kommt zum Höhepunkt von seinem Gebet und er sagt, dass ihr erfüllt werdet mit der Frucht der Gerechtigkeit durch Christus zur Ehre Gottes. Frucht der Gerechtigkeit durch Christus. Das heißt, dass Christus etwas in uns macht, was Früchte hervorbringt. Frucht der Gerechtigkeit. Das heißt, es ist eine Gerechtigkeit, die Christus vollzieht. Und diese Gerechtigkeit oder dieses Gerechtsein vor Gott soll dann Früchte hervorbringen. Das ist die berühmte Rechtfertigungslehre von Luther, dass wir als Sünder gerechtfertigt sind durch den Glauben an Jesus, durch das, was er getan hat. Paulus betet für diese Gemeinde und sagt, dass ihr erfüllt werdet mit der Frucht, die aus dieser Gerechtsein vor Gott hervorgeht. Ich bete, sagt er, mit anderen Worten, dass euer Leben sich komplett verändert durch die Begegnung und Erfahrung mit Jesus Christus, der euch gerecht gemacht hat vor Gott. Ich bete, dass ihr so richtig in eurem Herzen, dass ihr bekehrt seid, in eurem Herzen, dass es Früchte hervorbringt. Dass es Folgen gibt in eurem Leben, in eurem Alltag, in eurer Lebensgestaltung, in eurer Lebensentscheidung, in eurer Lebensplanung. Dass ihr Früchte hervorbringt eines bekehrten Lebens. Dass euer Christsein sichtbar wird. Starkes Gebet. Wenn ich das so lese, wünschte ich wäre Teil dieser Gemeinde, für die Paulus gebetet hat. Und das ist etwas, was Paulus gut macht, dass er die Gemeinde ermutigt, dass er wahrnimmt, was die Gemeinde macht, dass er die Gemeinde lobt, dass er Gott dafür dankbar ist, für das, was gut ist. Aber wo er auch Schwächen sieht oder Verbesserungspotenzial, formuliert er das als Gebetsanliegen. Und natürlich zwischendurch sagt er auch, was die falsch machen. Aber er bleibt auch nicht da stehen, sondern er betet für die Gemeinde, besonders für da, wo er das Gefühl hat oder wo er sieht, dass die Gemeinde das braucht. Und das ist ermutigend. Nicht nur da stehen zu bleiben, sondern auch für die Gemeinde zu beten. Und das ist das, was Gott uns diese Woche inspiriert hat. Am Ende dieser Reihe über Gemeinde geht es nicht um unsere Vision für die Gemeinde, sondern es geht darum, Gebet für die Gemeinde. Gebet für die Gemeinde, denn wir haben unglaublich gute Erfahrungen mit Gebet gemacht. Wir haben gemerkt, dass wenn wir beten, dann funktionieren die Dinge auch. Dass Gebet Ruhe, Frieden im Herzen auch bringen kann. Echtes Gebet aus dem Herzen zu Gott, ohne Floskeln, ohne unnötige Wiederholung. Gebet, wo man sein Innerstes vor Gott offenlegt und sagt, Gott, so bin ich, so stehe ich vor dir. Das ärgert mich. Das frustriert mich. Gebet, wo wir auch ehrlich sind zu uns selbst und zu Gott. Und man könnte denken, ja, wir haben aber eine Gemeinde und wir haben jetzt endlich Pastoren. Nicht ein Pastor, sondern jetzt haben wir auch zwei Pastoren. Und ich würde sagen, ja, es ist richtig. Aber wir als eure Pastoren brauchen Gebet. Die Gemeinde braucht Gebet. Dass wir Pastoren jetzt haben, das ist vielleicht der Mini-Anfang. Die Ältesten brauchen Gebet. Die Gemeindeleitung braucht Gebet. Die Mitarbeiter, die sich investieren, die brauchen Gebet, dass sie nicht müde werden. Alle Mitglieder und Freunde, Jugendliche, Kinder, die Älteren, die Kranken, die Schwachen, die brauchen Gebet. Für die Gemeinde zu beten bedeutet, dass wir anerkennen, dass wir nicht alles können. Und dass wir auf Gott hoffen, dass er uns als Gemeinde trägt, dass wir durch seine Kraft bestehen bleiben, vorankommen. Wir bauen auf Gott. Das sagen wir, wenn wir beten. Wir sagen, Gott, wir setzen unsere Hoffnung auf dich. Wir fragen nach deiner Wille, nach deiner Sicht. Wir fragen nach deinem Ziel für die Gemeinde. Wir fragen danach, was dich interessiert, was du möchtest. Wir erkennen dich an als Gott dieser Gemeinde. Wir beten, dass wir als Gemeinde an Gott dranbleiben, dass wir Einheit haben, Einheit und Einmütigkeit, trotz unserer Unterschiedlichkeit, dass wir gute Beziehungen in der Gemeinde finden und aufbauen können. Dass Gemeinde der Ort ist, wo wir Gott erleben, wo wir gute Gemeinschaft haben miteinander, wo wir erbaut werden, wo wir Ruhe finden, wo wir ausgerichtet werden zu Gott, wo wir Gott immer und immer wieder neu in der Gemeinschaft mit anderen erleben. Und das ist das, was ich euch geben würde, dass wir inspiriert werden von Paulus' Gebet für die Gemeinde, aber dass wir auch für unsere Gemeinde beten. Betet für die Dinge, die euch auffallen. Betet für die Nöte, für die Schwächen der Gemeinde. Betet für das, was euch aufregt und frustriert. Betet, dass Gott unser Gott bleibt und dass diese Gemeinde seine Gemeinde ist und dass wir von seiner Kraft leben und geleitet werden. Betet, dass Gott uns als Gemeinde baut. Amen. Ich würde euch ermutigen, nehmt euch ein paar Tage, ein paar bisschen Zeit diese Woche und betet auch für die Gemeinde. Jesus, danke für dein Wort. Heiliger Geist, berühre unsere Herzen und ermutige uns und kurbel uns an, dass wir eine Gebetskultur dieses Jahr etablieren können. Dass du uns immer ermutigst zu sagen, Gebet ist wichtig und dass wir für die Gemeinde beten. Unerlässlich. Danke, Vater. In deinem Namen, Jesus. Amen.
Letztes Lied miteinander singen, und zwar vor dem Segen. Und dieses Lied heißt, komm Herr, segne uns, dass wir uns nicht trennen.
Komm Herr, segne uns, dass wir uns nicht trennen konnten, überall und zu dir bekennen. Wie sind wir allein, stets sind wir die Deinen, lachen oder weinen, wird gesegnet sein.
spreche den Segen mit uns. Jesus, sei du bei uns diese Woche und hilf uns, in der Liebe zu wachsen, in der Beziehung zu dir. Hilf, dass wir mehr und mehr beten, ehrliches Gebet vor dir und auch mit den Dingen, die uns verärgern und frustrieren. Sei du bei uns diese Woche bei allem, was ansteht. Und danke, dass du unser Gott bist. Und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ich wünsche euch eine gute Woche.